wenn Sie wüssten, was alles insgesamt und überhaupt mit diesem Zeichen gemacht werden kann, dann hätte es eigentlich eine jüngste Gerichtssituation. Nicht? Und es gibt, also wenn ich an der Stelle bin, will ich die eine Überlegung noch machen. Es gibt natürlich sehr wohl die Möglichkeit zu sagen, ich habe diese Art von Übersichtlichkeit und ich expliziere alles, was relevant ist. Und zum Beispiel einen Schaltkreis, ich nehme zum Beispiel einen Schaltkreis und ich definiere alle Übergänge, alle Zustände und alle Übergänge. Und das definiere ich und damit ist mein Schaltkreis definiert. Das ist möglich. Was das heißt, ist andererseits, das heißt natürlich nicht, dass ich definieren kann, dass irgendwann einmal der Schaltkreis nicht auch anders, sozusagen niemals, ich kann niemals sagen, der Schaltkreis darf nicht kaputt gehen. Ja? Dieses Dürfen in dem Zusammenhang hat eine andere Funktion. Ich kann natürlich sagen, der Schaltkreis darf nicht kaputt gehen, aber wenn er sich in einer bestimmten Art und Weise nicht mehr so verhält, wie er sich verhält, dann ist es ein kaputter Schaltkreis und ist nicht eine neue Möglichkeit des Schaltkreises. Es sei denn, es geht besonders raffiniert. Das könnte sich auch, man könnte sich auch vorstellen, dass es Schaltkreise gibt, die an einer Stelle kaputt gehen. Gibt es die Pasteur-Geschichte, wenn irgendwas schief geht und das Schiefgehen ist gerade das geniale, so der geniale Punkt, auf den man auf was Neues draufkommt. Aber in der Regel ist es so, der Schaltkreis, der definiert ist mit diesen Zuständen, wenn er kaputt ist, ist kein korrekter Schaltkreis mehr und das war's dann. Es ist nicht so, dass ich die Frage stelle, dadurch, dass in der Zeit, im Rahmen der Zeit, im Rahmen der Anwendung jetzt mit dem Schaltkreis etwas passiert ist, stehe ich vor einer neuen Verstehensproblematik. Ich kann mir die Frage stellen, jetzt muss ich verstehen, warum ist er kaputt gegangen, aber ich werde mir nicht die Frage stellen, jetzt, wo er nicht mehr funktioniert, was will er mir sagen? Was heißt das? Also Schaltkreise, das ist der Punkt, den ich machen wollte, es gibt den Unterschied zwischen Mechanismen und Zeichen. Ein Schaltkreis, so wie ich ihn beschrieben habe, ist kein Zeichen, das in einer Verwendung drinnen steht und expliziert werden kann, sondern Schaltkreis ist ein Mechanismus, dessen Funktionieren ich einer bestimmten Art und Weise angelegt habe und brauche und das fällt aus dem Funktionieren raus und der entscheidende Punkt hier auch mit den Befehlen und der Regel ist der, dass man zwischen einem Mechanismus und einem Zeichen einen Unterschied machen kann und muss angesichts dessen, dass es aus dem Verstehen rausfällt. Das Rausfallen aus dem Quasi-Verstehen eines Schaltkreises besteht einfach darin, dass man sagt, es ist kaputt. Das Rausfallen aus dem Verstehen eines Zeichens besteht darin, dass man nachfragt. Dass man fragt, wieso? Wieso funktioniert das jetzt nicht so, wie ich es gedacht habe? Und das heißt, eine ganz spezifische Erklärung und diese Erklärung ist Open-End. Das sind die Perspektiven, die an der Stelle angesprochen werden. Und jetzt haben wir das also hier zurückverfolgt und jetzt kann man ein bisschen besser nachvollziehen, würde ich mal sagen, warum er das weglässt, nicht? Warum diese Stelle da dann verschwindet, weil es ist ziemlich klar, sie hat sich aufgedrängt in diesem Kontext mit Büchern und Zimmerordnungen und das ist quasi eine der Auswirkungen dieses Kontexts auf diesen Pfeilparagraphen mit dem Dazuschreiben. Den Kontext hat er aber weggestrichen, er hat nur diesen Absatz rausgenommen und weil das hier mit zum Absatz war, ist es auch noch mitgeschrieben worden, ist sozusagen mit drüber geschrieben worden ins Big TypeScript, aber das hängt eigentlich nur mehr in der Luft. Nicht? Und es gibt also einen guten Grund, die Sache wegzulassen, weil man es wirklich kaum mehr verstehen kann. Ne? Also die heroischen Ansätze des Verstehens, die ich gemacht habe, könnte man an dieser Stelle eigentlich alle wieder zurücknehmen. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube schon, dass es vertretbar ist. Aber viel natürlicher wäre es eigentlich gewesen, damit anzufangen. Ne? hat diese Bemerkung den Ort im Leben, könnte man sagen. Gut, jetzt schauen wir uns aber an, hier haben Sie diese Sache nochmal, das haben Sie sich sicherlich schon mehrfach angesehen, und jetzt will ich Ihnen aber, ja?
Das ist aber auch der Teil, warum es durchgestrichen ist. Da hat er gemeint, dass das also doch nicht dazu gehört.
Der Pfeil nach oben ist, glaube ich, separat. Der Pfeil nach oben, der steht deswegen da, weil er haben möchte, dass das ein Absatz im Ganzen wird, und das ist falsch getippt worden. Würde ich sagen, nicht? Das kommt öfters mal vor. Das Problem ist das, dass er zwei Arten von Absätzen hat. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, nicht? Die eine Art von Absatz ist richtig Einzug. Das ist der Unterschied zwischen Einzug und Absatz, nicht? Das hier sind echte Absätze. Das sind Absätze, das. Und diese letzte Bemerkung sieht so aus, wie wenn, das müsste man aber dazu schreiben, ein echter Absatz wäre. Aber das will er nicht, er möchte das so haben. Er möchte es mit Einzug haben, nicht? Eine interne Struktur des einen Absatzes. Schauen wir uns aber mal die Bergen Electronic, wo waren wir da jetzt? Die Bergen Electronic Edition in der diplomatischen Version nochmal an. Und zwar jetzt vielleicht zum Kurzeinstieg so, mich mal mit meinen Fenstern zurechtfinden. So, das ist in etwa das hier, nicht? Sie haben hier das Faksimile, und das werde ich Ihnen jetzt nicht im Einzelnen genau zeigen. Es ist relativ leicht, das nachzuvollziehen. Hier schreibt er, ich meine mit dem Wort verstehen. Verstehen, damit meine ich. Und wie das in der Bergen Electronic Edition umgesetzt wird, ist verstehen, damit meine ich. Dann gibt es diese Einfügungshäkchen. Ich meine mit dem Wort verstehen als Einfügung. Ein Korrelat der Erklärung. Dann gibt es den Pfeil hier, zum Beispiel hier einzufügen des Sinnes, nicht etwa einer medizinischen Erklärung. Hier haben Sie solche Feinheiten wie, und das ist nun sozusagen wirklich eine ziemliche Feinheit, das sehen Sie, die Geschichte des Vertippens des TypeScripts, da ist zuerst ein Ö gestanden vor einem P, etc., etc. Das finde ich, reicht einmal, dass man da kurz hinschaut. Sie können es sich im Einzelnen ansehen. Hier haben Sie die Funktion, die Art und Weise, wie die Bergen Electronic Edition das letzte Fragment hier wiedergibt. Dieses, was die Erklärung des Pfeils betrifft, ist ein bisschen heller wegen der Wellenlinie, die drunter ist. Die Ausblenkung ist die, dass es durchgestrichen ist, und das ist eben auch durchgestrichen. Sie sehen aber auch schon relativ klar, dass diese Art der Wiedergabe in der diplomatischen Version überhaupt nicht zufriedenstellend ist. Da brauchen Sie, also damit können Sie nicht wirklich was anfangen, können Sie genau nicht die Abfolge rekonstruieren. Und noch weniger können Sie das, wenn Sie die normalisierte Version jetzt ansehen. Die normalisierte Version, darüber habe ich aber schon gesprochen, die jetzt so aussieht, das ist die Version, die Sie am Web auch haben mit der Intellex, wo ohne weiteren Kommentar dieses letzte Ding wegfällt, ne? Und an dieser Stelle gar nichts mehr von dem greifbar wird, ne? Wenn man nur die Web-Edition liest, dann hätte man den ganzen Aufwand, den wir jetzt hier getroffen haben, nicht gehabt. Aber, und das ist jetzt, das muss ich sozusagen jetzt auch zeigen, weil das ist die Grundlage von all dem, die Max-Transkription. Da wird es jetzt nun sozusagen dramatisch. Das sieht so aus. Ich habe Ihnen das schon angedeutet, dass es hier ein wenig hoch hergeht. Also das verlange ich nicht bei der Prüfung, wenn Sie es wissen wollen. Das ist der Beginn der Ganzen. Das Verstehen als Korrelat einer Erklärung ist die Überschrift. Ja. Sie können, wenn Sie sich zwei Browserfenster aufmachen, können Sie sehr angenehm mitlesen, mehr oder weniger, was da passiert. Page Shift, Text Page, Recto, das heißt auf der rechten Seite. Sie haben Page Name 11, Page Number 11, Subhead 213, zentriert Nummer 3. S heißt Sentence, das ist der Beginn des Sentence und das ist das Ende des Sentence. Diese Slash sind immer Ende. Es ist eine selbstgemachte, also eine nicht standardisierte, für diesen Zweck mehr oder weniger nur selbstgemachte Markup-Language. Und Sie haben hier ist das U, das auf der rechten Seite finden. Da haben Sie das 3, das 11, das wird alles, ist alles so. Dieses U hier, das ist, und Sie können, also nur ein paar Hinweise, nicht? Upper Double Quote heißt das. Upper Double Quote, Groß V, verstehen. Upper Double Quote, End Upper Double Quote. Damit meine ich, offensichtlich ist es hier, ich meine mit dem Wort dieses SHL Insert, das ist das Insert, ich meine mit dem Wort, also hier wird es reingesetzt. Sie haben solche Sachen, das eine noch hier, da gibt es also wirklich vieles, was Sie nicht so genau wissen wollen, zum Beispiel sich durch Erläuterungen beseitigen lässt. Hier haben Sie, das ist die Notation davon, dass, das ist die pure Vergeblichkeit, könnte man sagen. Das ist nämlich die Notation, die das Doppel-S im Typoskript, was korrekt dort steht, in Beziehung setzt, transformiert mit dem scharfen S, das korrekterweise dort stehen sollte, nach einer Form der deutschen Rechtschreibung. Das also, hier haben Sie es nochmal, Missverständnis, das aber heutzutage wieder entbehrlich wäre. Ne? Das ist das. Aber was ich Ihnen an der Stelle noch zeigen wollte, damit bin, dann höre ich da auf mit diesem Sack. Das hier ist die Codierung des letzten Paragraphs, des Endes. Da haben Sie wieder einen Page Shift und eine Page Number, das ist die 14. Was die Erklärung des Pfeils betrifft, so ist klar, dass wieder mal man sagen kann, Upper Double Quote, dieser Pfeil bedeutet, Slash, Alternative, das ist Double Slash, das heißt Double Slash als Alternative, sagt Double Slash Alternative Ende, nicht das, etc., etc. Da passiert jetzt etwas, wo ich nachfragen muss. Ich kann es nicht selber sagen, worum es sich da handelt. Sie schreiben diese ganze Passage zweimal. Und ich würde diese Erklärung natürlich verstehen und dass diese Erklärung verstanden werden könnte. Und ich würde diese Erklärung natürlich verstehen und dass diese Erklärung verstanden werden könnte. Ich weiß schlicht nicht, warum sich das hier verdoppelt und warum es keinen Fehler gibt in der Transkription. Aber hier sehen Sie jetzt auch, dass es Dinge gibt, hier wird es quasi angedeutet. Kommentar, das ist jetzt der Kommentar des Transkribenten. Kommentar des Transkribenten, Faksimile, Umstellung des Textes durch Pfeil. Hier schreibt das noch rein, aber das kann man natürlich nicht automatisch irgendwie umsetzen. Ja? Die letzte Geschichte, das müsste man aber dazu schreiben. Hier ist es auch noch so, das will ich Ihnen vielleicht noch zeigen, Vertical Delete Line heißt es vermutlich, ja, VD-Line, das ist hier das Ende der Vertical Delete Line, hier ist das Anfang der Vertical Delete Line. Das heißt, diese Codierung heißt, alles das ist mit einer vertikalen Linie durchgestrichen, Das ist aber, wie wir uns vergewissern konnten, unzureichend, um wirklich zu verstehen, worum es da geht. Ne? Also Sie können das als Kommentar dazu lesen, dass man noch genauer und immer genauer werden kann und das Wirkliche dann trotzdem verfehlt. Ne? Also das sind Überlegungen, die hier ein bisschen anklingen, aber dabei lasse ich es mal, würde ich sagen, im Zusammenhang mit dem dritten Unterpunkt. Ist ja auch schon lang genug. Wenn Sie noch was fragen wollen dazu, dann gehe ich noch einen Schritt weiter. Sie haben die Faksimiles vom nächsten Abschnitt. Der nächste Abschnitt heißt Verstehen des Befehls, die Bedingung dafür, dass wir ihn befolgen. Das Verstehen des Satzes, die Bedingung dafür, dass wir uns nach ihm richten. Die Faksimiles haben Sie da drinnen im Ilias 2. Die Struktur, die ich vorschlagen möchte diesbezüglich, haben Sie in Ilias 3. Sie kommen rein, erinnern sich als Gastzugang. Da habe ich es Ihnen übersichtlicher dargestellt, wie Sie sich erinnern können, im Anschluss an die Nedo-Ausgabe. Also ich habe diese ganze Philologie, die ich Ihnen in der Ilias 2-Version gezeigt habe, habe ich hier rausgelassen, weil es mir dabei darum geht, Ihnen die philosophische Dynamik von vor Augen zu führen und deutlich zu machen, auch man muss auch in der Lage sein, man muss auch fähig sein, sozusagen einen Schritt zurück zu machen vor all diesen intrikaten Geschichten. Und hier sind wir also beim vierten Unterpunkt des Verstehens und die erste Frage, die sich in diesem Zusammenhang ergibt, ist die, warum kommt jetzt der Unterpunkt? Nicht? Wir hatten jetzt schon lang gesprochen über Bedeutungserklärung als ein dialogisches Verfahren und jetzt kommen wir plötzlich zum Verstehen des Befehls. Das scheint ja nicht direkt damit verbunden zu sein, ist zumindest erklärungsbedürftig. Eine erste Erklärung hängt schon mal damit zusammen, dass das eine Doppelüberschrift ist. Er beginnt zwar mit Verstehen eines Befehls, aber er macht sehr deutlich, dass die Überlegungen zum Befehlsverstehen analog parallel laufen zum Satzverstehen. Das Verstehen des Satzes ist die Bedingung dafür, dass wir uns nach ihm richten. Und da geht schon ein bisschen mehr mit rein von dem, was wir bisher besprochen haben. Satzverständnis ist eine Satzverständnis heißt sozusagen, in der Lage zu sein, ein Zeichen, Satzzeichen in eine Praxis zu integrieren. Davon war die Rede. Was jetzt mit dem Befehl dazukommt und deutlicher artikuliert wird, ist, dass man unser Verstehen eines Satzes als Praxis besonders leicht erläutern kann, wenn man sich zurückbezieht oder sich bezieht auf Sprachspiele des Befehlens. Also es ist zwar das Behaupten und das Fragen unterschieden von Befehlen, aber wenn man von Befehlen redet, kommt ein Feature besonders gut raus, das man auch in den anderen Fällen braucht, nämlich ein so induziertes Verhalten. Verstehen von Sätzen hat was zu tun mit Zumutungen, die Personen untereinander aufstellen und eine besonders markante und eklatante Zumutung ist, wenn ich etwas befehle, aber etwas von diesem Charakter der Zumutung kommt auch beim ganz normalen Satzverstehen. Wenn ich also nichts machen muss, sondern wenn ich nur verstehen muss, wenn ich es nicht befolgen, sondern nur verstehen muss. Nicht? Nicht umsonst, da können wir jetzt wieder zurück zu dem Manuskript 110, diskutiert er diese Beispiele von am Buch steht, ich darf nur in diesem Raum gelesen werden und die Zimmerordnung sagt, sie muss befolgt werden. Das sind ja interessanterweise auch Befehle. An dieser Stelle ist sozusagen auch leichter, das, worum es ihm geht, hervorzuheben, nämlich, dass man, auch wenn man einen ganz einfachen Satz sagt, auf den der andere jetzt nicht laufen muss, dem anderen dennoch etwas zumutet. Man will etwas von ihm. Es muss nicht so sein, dass man etwas von ihm will. Ich kann natürlich satzartige Artikulationen produzieren und von niemandem etwas wollen. Aber wenn ich von niemandem etwas will, dann ist es kein Zeichen, würde ich so sagen. Also es ist deutlich, dass es von jemandem etwas wollen ein bisschen bildlich gesprochen ist. Zeichen richten sich an Verstehensbereitschaft und wollen etwas, man sagt es, wollen etwas mitteilen oder umgekehrt, jemand, der etwas als Zeichen sieht, will mit dem Zeichen etwas machen können, will was rausholen aus diesem Zeichen. Und von daher ist also die Performance, der Charakter ein wichtiger Punkt. Daher diese Gleichführung von Verstehen des Befehls und Satzbefehl. Und es beginnt mit einer Bemerkung, die auch, glaube ich, relativ verständlich ist jetzt für uns schon. Das Verständnis eines Satzes kann nur die Bedingung dafür sein, dass wir ihn anwenden können. Das heißt, es kann nichts sein, das Verständnis, als die Bedingung, und es muss die Bedingung der Anwendung sein. Also verstehen kann man einen Satz, wenn man weiß, was man damit tut. Wie weiß man das, spare ich mir jetzt in dem Zusammenhang. Also das ist mal die eine Geschichte. Zweitens aber, wenn einen Satz verstehen heißt, in gewissem Sinn nach ihm handeln, dann kann das Verstehen nicht die logische Bedingung dafür sein, dass wir nach ihm handeln. Das ist jetzt fürs Erste ein bisschen verwirrend. Das kommt da rein und man weiß nicht recht, warum er von logischen Bedingungen redet, hat aber einen wichtigen, ganz zentralen philosophischen Aspekt und Hintergrund. Und der hängt damit zusammen, dass wir in einer Absetzbewegung vom Traktatus sind. Und der hängt damit zusammen, dass, wie ich Ihnen hier am Anfang gezeigt habe, wir zwar keine Elementarsätze mehr haben und keine Metalogik, aber das sind die Dinge, die er festhalten will, nämlich keine Überraschungen. Es soll nach wie vor keine Überraschungen geben für die Philosophie. Die Philosophie soll alles klar und deutlich und einmal und eindeutig vorbereiten und aufbereiten. Und wenn wir jetzt unter der Bedingung, dass wir keine Elementarsätze haben mehr und aber auch keine Überraschungen erleben wollen, unter der Bedingung sagen wollen, Sätze werden verstanden und gebraucht und Bedeutungen werden erklärt, dann ergibt sich jetzt die Frage, worauf kann ich mich zurückziehen, um Bedeutungen zu erklären, auf eine Art und Weise, die das ganze Spektrum dessen, was zu verstehen ist, abdeckt. Ich kann eine Erklärungstätigkeit, so wie ich sie jetzt die ganze Zeit beschrieben habe, ich habe lauter ganz banale Beispiele für Erklärung gebraucht, diese Erklärungstätigkeit ist nicht in Wirklichkeit eine philosophische Tätigkeit, sondern Mikrowellenherd, wenn ich auf das nochmal zurückkommen kann, das wird halt auf bestimmte Art und Weise erklärt, manchmal gut, manchmal schlecht, und ich habe gerade sehr deutlich gemacht, dass der Sinn eines Mikrowellenherds, dass was ein Mikrowellenherd ist, als was er zu verstehen ist, mehr oder weniger unendlich ist und sich immer nur neu ansatzweise und fehlerhaft erklären lässt. Wenn das so ist, dass also das hinübersteigen in die Praxis erstens die Bedingung der Verständlichkeit ist und zweitens aber auch ein Open-End-Prozess ist, dann komme ich in Schwierigkeiten mit dieser Keinen-Überraschungen-Geschichte, weil die Katze zum Trocknen ist nun genau die Überraschung. Ja? Und die Überforderung der Philosophie, die Forderung und Überforderung der Philosophie ist jetzt, eine Zugangsweise zu Zeichen zu finden, die alle diese Überraschungen einschließt und sozusagen Überraschungen abschafft, indem sie alles das sagt, was wichtig ist. Das ist in Klammer gesagt, nicht? Das ist die Wittgensteinsche neue Version des Wesensbegriffs. Wenn man weiß, was das Wesen einer Sache ist, wenn man weiß, was etwas wirklich ist, dann weiß man, hat man einen Zugang zu dem, was, womit auf jeden Fall und unfehlbar zu rechnen ist, mit einer Sache. Das Zentrum einer Sache, die über sie, Wesen im klassischen Verständnis, ist quasi dem Philosophen, überschaubar, übersichtlich, was zu dieser Sache gehört. Er kann sagen, das ist wesentlich, gehört wesentlich dazu. Komme, was wolle. Das ist dieses Moment, nicht? Das Wesen ist eine Kategorie, die einem über die Fairnisse und Schwierigkeiten der Zeit hinweg helfen soll, indem man sagt, was immer in der Zeit passiert, solange das ist, was es ist, ist es, und dann kommt die Erklärung des Wesens, nicht? Das kann man sozusagen inhaltlich und sprachanalytisch machen, je nachdem. Aber diese Extrapolation aus dem Ablauf der Zeit heraus ist das philosophische Bedürfnis nach einer Orientierung, nach einer definitiven Orientierung, und dieses Bedürfnis nach einer definitiven Orientierung wird jetzt hier beim Wittgenstein in einen Kontrast gesetzt zu dem, wie er selber Erklärung eingeführt hat. Denn, und das merkt er jetzt eben an der Stelle, man könnte das so paraphrasieren, wenn ich was tun muss, damit ich beschrieben werden kann als jemand, der einen Satz versteht, dann kann, weil das etwas ist, was in der Zeit verläuft, ein Philosoph, eine Philosophin nicht hergehen und kann mir vorweg sagen, worin das Verstehen beruht. Es kann mir eine Philosophin nicht sagen, worin das Verstehen beruht, von vornherein und a priori, weil das Verstehen besteht im Handeln. Und jetzt sehen Sie eine klare Verbindung zu dem, was die Aufschrift auf der Zimmerordnung ist und die Aufschrift auf dem Buchdeckel, weil was die Aufschrift auf dem Buchdeckel versucht, wie ich Ihnen versucht habe zu sagen, ist, mit Hilfe von Sprachausdrücken, die sich nicht einlassen in die Praxis, sondern die außerhalb der Praxis drüberstehen. Der Sprachausdruck, dieser Raum darf nicht verlassen werden. Der weiß nichts von diesem Raum, habe ich gesagt. Ne? Das ist ein Sprachausdruck, der bezieht sich auf etwas, was mit diesem Buch geschehen wird und will es von außen, von irgendwo anders, will es beeinflussen. Er will die logische Unmöglichkeit bewirken, dieser Ausdruck, dass er etwas vorwegnimmt, was er nicht vorwegnehmen kann, nämlich was er vorwegnehmen will, ist, er tut so, der Ausdruck tut so, als ob er als Ausdruck etwas, als ob er es als Ausdruck schaffen würde, sich auf das Zimmer zu beziehen. Als Ausdruck, der auf dem Buch steht, als ob dieser Ausdruck es dadurch, dass er mit dem Buch verbunden ist, sich schon auf das Zimmer beziehen würde, während es doch so ist, dass dieser Ausdruck sich nur dann auf ein Zimmer bezieht, wenn jemand mit dem Buch was macht. Und da das sozusagen so ist, dass die, dass die Notwendigkeit, dass jemand mit dem Buch etwas macht, mit hineingehört in das Verständlichwerden des Ausdrucks selber, kann der Ausdruck und was immer diese Logik des Ausdrucks implizieren könnte, kann nicht vorweggreifen, kann nicht hineingreifen in die Praxis. Und an der Stelle, noch einmal jetzt Schlagwort Regelfolgen, nicht? An der Stelle haben wir das zentrale philosophische Problem, dass der Wittgenstein sagen will, damit Gesellschaft funktioniert, brauchen wir Regularität im gemeinsamen Umgang mit Zeichen. Wir brauchen auch die Möglichkeit, diese Regeln zu artikulieren, aber in dem Moment, in dem wir sie artikuliert haben, haben wir nicht die Garantie, dass sie nicht falsch und anders verstanden werden. Die Regelartikulation selber schafft das nicht, und das heißt, die philosophische Bemühung, die Übersichtlichkeit zu schaffen, indem man alle Regeln festlegt und dann auch noch sagt, die Regeln das sind alle Regeln, das wäre ein typischer Fall, nicht? Man legt alle Regeln fest, das sind alle Regeln, und nach diesen Regeln musst du dich folgen, diesen Regeln musst du folgen, diese Übersichtlichkeit ist von der Philosophie nicht zu haben, und diese Form von Spannung ist das, worum es da jetzt in dem Absatz geht. Nochmal?
Vor der Zeit, ja. 32, glaube ich, oder ist dass auch der reine grammatikalische Imperativ und immer sozusagen auch nicht die Ausführung gleich impliziert mitbringt. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Braunbehemde, die sagen, das ist zwar jetzt ein Befehl, aber dann muss der jetzt, zwar kann er zwar verstanden werden, aber dann muss er noch auf seinen Sinn auch geprüft werden. Das ist auch so eine impliziert hier mitgemachte Aussage.
Ich sehe es auch so. Ich sehe das auch so. Und sagen wir, die Anwendung auf politische Verhältnisse ist natürlich attraktiv, ist für mich auch attraktiv. Man sollte vielleicht ein bisschen vorsichtig damit sein, und zwar gerade weil das ein so zentraler philosophischer Gedanke von Wittgenstein ist, kann man sich etwas vertun, wenn man ihn vorschnell spezifiziert. Der zentrale Gedanke ist allerdings der, und da stimme ich völlig zu, dass nichts Schriftliches und dass kein Bestehen auf einem Regelsystem dir die Verantwortung abnehmen kann, dieses Regelsystem erst selbst nochmal neu und immer wieder neu zu realisieren. Das heißt, du musst, wenn du verstehst, was ein Befehl ist, handeln. Handeln heißt aber nicht automatisch etwas vollziehen, sondern handeln heißt, möglicherweise veränderbare Befehle umzusetzen. Und das heißt, nun tatsächlich, ich bin nur einem Befehl gefolgt, ist problematisch. Man kann es zuspitzen, würde ich mal so sagen. Ich habe nur den Befehl ausgeführt. Da möchte man sagen, das ist nicht wittgensteinianisch, da möchte man sagen, hast du da nichts dabei gedacht, du hättest dir doch was denken müssen, du berufst dich jetzt auf den Befehl und hättest dir was dabei denken müssen. Das wäre die eine Richtung, und ein wenig was stimmt schon davon, aber Wittgenstein ist radikaler. Wittgenstein würde nämlich jetzt sagen, du sagst, du hast nur den Befehl gefolgt, dann sage ich dir, einen Befehl kannst du überhaupt nicht befolgen, ohne ihn zu interpretieren. Das heißt, wenn du hast einen Befehl gefolgt, ausgezeichnet, also was hast du dir dabei gedacht, würde Wittgenstein sagen, nicht? Das stimmt jetzt wiederum nicht ganz. Wittgenstein würde nicht sagen, also was hast du dir dabei gedacht, sondern Wittgenstein will sagen, aha, du bist einem Befehl gefolgt. Es ist dir wohl klar, dass du damit etwas gemacht hast, was nicht automatisch ist, sondern was in einer gewissen Praxis auf eine bestimmte Art und Weise vorgeschrieben wird. Und jetzt gebe ich dir quasi als Frage auf die Frage, was war das für eine Praxis und wie bist du in diese Praxis hineingestiegen? Du kannst, und da sind wir jetzt wieder bei dem Doppelaspekt, nicht? In eine Praxis reinzusteigen, heißt natürlich immer Voraussetzungen mitmachen. Insofern kann man sagen, in der Wittgensteinschen Analyse steckt sehr wohl auch immer der Hinweis darauf, du kannst Befehle nur befolgen, wenn du was mitmachst. Aber mitmachen, solange es ein Mitmachen ist, ist etwas, was auch anders machen sein kann. Und in dem Moment, in dem du das weißt, beleuchtet das, was du tust, wenn du einen Befehl befolgst. Nicht? Und wenn man sich, also der Wittgenstein ist niemand, der aufruft zur Befehlsverweigerung. Nicht? Man könnte sagen, sehr typisch für den Wittgenstein ist eben dieses Zitat. Wittgenstein sagt nicht, wenn du in dem Moment, in dem auf deiner Zimmerordnung steht, dieser Befehl muss befolgt werden, dann kann man ihn doch nur verweigern. Das sagt er nicht, sondern er sagt, das läuft auf eine eigentümliche Art und Weise leer. Jemand, der dir etwas befehlen will unter Hinweis auf bestimmte Sprachmittel, der kommt nicht zu dir rüber. Der kann nicht, so sagt es dann in den philosophischen Untersuchungen, im Zusammenhang mit Handeln, mit Verstehen und Befehlen ist es nicht so, dass du in die Zukunft eine Schiene legen kannst und an dieser Schiene kannst du voraussagen, was passieren wird, damit dieser Befehl befolgt sein wird. Du kannst also die Befolgung des Befehles nicht durch Appell an ein bestehendes Verständnis einschüchternd einfordern. Das ist aber, darum quasi noch jetzt wiederum der Rückblick auf den Traktat, die philosophische Idealvorstellung wäre natürlich, dass man etwas hätte, was man ein für alle Mal an dieser Stelle einfordern könnte. Und der Wittgenstein kämpft damit, würde ich sagen, sein ganzes Oeuvre lang, dass er sagt, eine Klärung seiner Fragen, eine Klärung der Probleme kann nicht wirklich so ad hoc geschehen. Das muss dadurch geschehen, dass man sich ganz genau auskennt und dass man ganz genau weiß, was man sagt, weil sonst ist man nachlässig. Nicht? Man muss all dem, was man sagt, eine klare, übersichtliche Form geben. Und die Schwierigkeit, vor der er jetzt steht, ist aber, ich kann es noch so klar und deutlich sagen, wenn es verständlich werden soll und das heißt, wenn es umgesetzt werden soll, dann fängt es an dieser Stelle zu verschwimmen an. Nicht? Und dann muss ich diese Selbstkorrektur machen, die er hier macht. Also er kritisiert, so wie er die Leute kritisiert, die sagen, ich gebe dir die Regel, du musst diese Regel befolgen, kritisiert er sich selbst als Philosoph mit seiner Tendenz zu sagen, ich sag dir jetzt, wie es sein muss, weil nur auf diese Art und Weise wirst du es verstehen können. Nicht? Ich habe kein Mittel dagegen, mich auf ein Superverständnis zu berufen, wenn du es anders verstehst. Und dieses Superverständnis, also das ist der Verlust der allgemeinen Satzform. Und dennoch soll, also angesichts des Verlusts dieser allgemeinen Satzform, Übersichtlichkeit doch gewahrt werden. Gut, lassen wir es dabei.